Radio 1. Hörbar Rust. Vom House of Podcast im rbb-Sendesaal. Mit Bettina Rust.
Wir pflegen ja einen Satz, den ich so für den Inbegriff dessen halte, was wahre Toleranz ausmacht. Und der heißt, jeder Jeck ist anders. Aber dass du ihn erstmal als Jeck auch stehen lässt und anerkennst, ist für mich so die Vollendung der Toleranz. Weil du lässt jeden sein, wie er will. Und das, glaube ich, malt sich ab, was alle Kölnerinnen und Kölner an wahrem Stolz auf ihre kleine Stadt begreifen und pflegen und lieben und leben. Und warum ihr das nicht habt in Hannover, das musst du uns jetzt erklären.
Bis eben war ich auch ganz positiv aufgeladen. Jetzt stellt die Hannoveranerin in mir die Frage, glaubst du denn, das würde ohne Alkohol funktionieren?
Gut, der Punkt geht an dich.
Hallo. Wie schön. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen hier im großen Sendesaal des RBB, einem wunderschönen Saal, holzgetäfelt, und es ist auch schön kühl, denn draußen, gut, das Gespräch wird Mitte September übertragen, das ist vielleicht nicht mehr ganz so heiß, aber vielleicht auch doch draußen, es ist ganz schön warm. Und Sie liegen jetzt nicht an einem See und Sie sitzen auch nicht zu Hause mit Eiswürfeln im Fußbad oder so, sondern Sie haben sich wirklich auf den Weg gemacht, um hier die Hörbar mitzuerleben. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast für diesen besonderen Auftritt hier im Rahmen des House of Podcast. Ich habe ja sowieso das Glück, dass Woche für Woche so interessante Leute bei mir sind. Aber natürlich ist das ein ganz anderes Setting. Mein heutigen Gast stellt wie immer Meryem Çelik vor. Sie kennen sie. Komm, Meryem. Wir arbeiten schon ganz, ganz lange zusammen. Die Hörbar gibt es, glaube ich, im 23. Jahr. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen?
18, ja.
19 Jahre arbeiten wir zusammen. Meryem kennen Sie auch als Moderatorin der tollen Sendung Barfly. Falls nicht, hören Sie da mal rein. Und jetzt gibt es die Vorstellung meines wunderbaren Gastes.
Radio 1. Hörbar Rust.
Eine halbe Ewigkeit ist es her, da war Anne Will schon einmal zu Gast in der Hörbar Rust. Am 2. April 2008 war das. Die tagesaktuellen Nachrichten damals klingen einerseits irre weit weg. Eine BBC-Umfrage verkündete, Deutschland habe weltweit das beste Image. Und Barack Obama gab bekannt, Al Gore in sein Kabinett holen zu wollen. Andererseits klingen sie erschreckend gegenwärtig. Neukölln weitet Wachschutz an Schulen aus. Vor 16 Jahren bereits? Vor 16 Jahren bereits. Die in Köln geborene 1966, geborene Moderatorin und Journalistin Anne Will, kennt die großen und kleinen Geschehnisse, die sich politisch zugetragen haben und kann sie hervorragend einordnen, denn diese Tagesthemen gehören zu ihrem Beruf. 6 Jahre lang moderierte sie die Tagesthemen, über 550 Folgen lang dann die politische Talkshow, die ihren Namen trug. Im Dezember 2023 machte Will einen Cut. Zeit für was Neues. Aber was? Na, einen Podcast zum Beispiel. Das war übrigens keineswegs das Aufnahmekriterium für ihre Teilnahme heute beim House of Podcast Festival. Aber schaden tut es auch nicht. Herzlich willkommen, Anne Will.
Hallo Tim.
Hallo, hallo.
Jetzt hast du endlich mal freie Sonntage und sitzt aber sitzt schon wieder in so einem Studio, wenn ich das mal so sage.
Habe ich eben auch gedacht. 14:30 bin ich sonst immer abgeholt worden, um nach Adlershof zu fahren. Und dachte jetzt, ey, warte mal, jetzt mache ich irgendwas falsch. Ich habe mich nämlich echt gefreut und freue mich da auch jeden Sonntag dran, dass ich nicht irgendwo hin muss. Und jetzt heute zu dir, aber ich bin gerne hier.
Ja, also ich meine, 16 Jahre so eine Routine zu haben, das geht einem ja dann wahrscheinlich extrem in Fleisch und Blut über. Einige Sachen macht man gerne, andere Sachen macht man nicht so gerne. Aber ich kann mir vorstellen, dass trotz aller Befreiung und Freiheit, die du ja auch hast, es schon komisch ist, diese Struktur nicht mehr zu haben. Oder konntest du dich da sehr schnell umgewöhnen?
Also ich kann mich schnell umgewöhnen, aber ein paar Sachen, das meinte ich eben auch, habe ich echt intus. Also ich habe immer noch jeden Sonntagnachmittag das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich los, ich müsste irgendwas machen und dann checke ich das, dass ich aber nicht los muss und dass ich diesen Sonntag genießen kann und merke, dass ich das gar nicht so präsent hatte, was du eigentlich alles an einem einzigen Sonntag alles machen kannst. Und dann ist immer noch erst 16:30 und du sagst, ja, okay, und jetzt? Und dann geht man noch ins Kino oder sonst was oder so. Das ist alles neu für mich, das stimmt. Und sowieso, okay, ich habe 16 Jahre die Talkshow gemacht, 12 etwas mehr davon am Sonntag. Das heißt, ich kannte zwischendrin auch schon mal freie Sonntage, aber auch da hatte ich immer dieses Gefühl von nachmittags muss jetzt irgendwas passieren. Ansonsten bin ich aber schon schnell dabei, runterzufahren und mich auf neue Dinge einzustellen. Das kann ich eigentlich ganz gut.
Sonntage sind ja nicht jedermanns Sache. Also ich finde das, ich bin auch sehr beruhigt und dankbar dafür. Jetzt kommt die große Ernüchterung, dass wir längst nicht jeden Sonntag live senden, Leute. Also das sind oft Aufzeichnungen und ich fand das, als es so anfing, gerade so um die Corona-Zeit herum und dann so Leute schrieben, man merkt das voll, das ist ja gar nicht mehr live. Und ich so dachte, okay, das machen wir aber schon ganz lange so. Letztendlich müssen Sie wissen, da wird jetzt gar nicht viel geschnitten, darum geht es gar nicht. Es ist im Grunde wie so eine Echtzeitsituation, die dann einfach nur später versendet wird in dem Sinne. Aber ich liebe es nämlich, sonntags nicht arbeiten zu müssen. Aber früher war das anders. Früher hatte ich so, wie viele andere Leute auch, eine Schwierigkeit mit dem Sonntag, der ruhiger ist, der leiser ist, wo Menschen vielleicht in ihren eigenen Strukturen verschwinden und irgendwie Menschen mit einem Hang zur Melancholie den Sonntag gefürchtet haben. Kennst du das auch?
Nee, nicht so. Also ich mache sonntags gern Sport und lass mich gern so treiben.
Was machst du für Sport?
Ich jogge ich jogge.
Das ist Sport, Punkt. Leute. Das ist ja nun Sport. Ist ja so.
Und dann hänge ich auch schon wieder rum. Also insofern.
Hängst du wirklich rum? Wenn du sagst, dass du um 16:30 feststellst, was man an so einem Tag alles, dann hast du gar keine Stapel, die du so immer wegschiebst und wo du sagst, das mache ich nächste Woche?
Wie Stapel?
Na, so Stapel mit, Sie wissen sofort, oder? Ja, hier, das sind Stapelmenschen. Wir sind Menschen, verkürzen wir es einfach so. Das ist so, dass man sagt, ja, das kann ich jetzt, jetzt muss ich mit der Rechtsschutzversicherung nochmal überlegen.
Ach so, ob
ich
sowas. Sachen, die man erledigen muss.
Ja, so.
Ja, nee, das mache ich donnerstags und freitags jetzt neuerdings.
Okay. Also arbeitest du Sachen schnell weg, weil du merkst, dass es dich nervt? Das macht dich nicht unsympathischer. Nein. Das will ich auch nicht sagen. Weil man kann auch so zwischen den Welten sein. Ich finde, mit der Zeit, das gehört zu den wenigen Dingen, die besser werden, älter werden, bei mir jedenfalls, dass ich da eine gute Selbstdisziplin habe. Aber andere Sachen, so da komme ich, die schiebe ich so lange
ich kann. Ja, ich auch. Also ich bin nicht diejenige, die alles schnell wegmacht, aber ich kann mir dafür so Zeiten setzen, auch zum Teil tatsächlich, dass ich auf dem Handy mir den Wecker anmache und sage, in einer Stunde mache ich jetzt das, 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 alles weg. Vorher habe ich mir im Zweifel auch so eine To-Do-Liste gemacht, dass ich das dann da gemacht haben will. Irgendjemand hat mir mal gesagt, das ist aber billig, wie du das machst, weil ich dachte, ich habe die super Technik jetzt gefunden, um mich selber auszutricksen, um nämlich genau nicht alles aufzuschieben, sondern um es dann zu machen. Dann sagte mir jemand, nein, du übernimmst keine Verantwortung, du lagerst die Verantwortung aus an die Zeit. Und ich so, what? Aber tatsächlich, ja genau, ohne dass diese Uhr dann läuft und runterläuft, kann ich es nicht so gut. Insofern, ja, genau. Also ich lagere von mir aus die Verantwortung aus an die Zeit. Das ist mir auch.
Was war das für ein Typ? War das ein Lichtesser? Es gibt ja Leute, die behaupten, es gibt Leute, die behaupten, dass sie sich wirklich nur von Licht ernähren, ja? Also, und das klingt mir ein bisschen danach. Irgendwas stimmt da doch nicht. Natürlich lagert man es an die Zeit aus. Ich verliere mich nur manchmal in To-Do-Listen, gerade wenn ich einen tollen Kugelschreiber habe. Wenn ich, vielleicht, dann schreibe ich mal wieder mit der Hand. Und dann macht es so Spaß, dass ich nicht aufhören will zu schreiben. Und dann fallen mir ganz viele Sachen ein. Und dann höre ich nicht auf zu schreiben. Dann ist erst die Zeit, das Zeitfenster schließt sich. Und zweitens habe ich dann so eine lange Liste, da habe ich, dass ich denke, das schaffe ich nicht. Okay, gut. Naja, gut.
Nein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Sonntagen nichts anzufangen weiß. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mich dann die Melancholie kriegt und ich irgendwie furchtbar durchhänge oder so. Das habe ich nicht. Okay. Sondern ich habe tatsächlich eher, weil nicht nur die Jahre, die ich die Talkshow gemacht habe, auch Tagesthemen, auch Sportschau, auch viele Sportsendungen, die ich damals noch im RBB, ganz früh auch im SFB gemacht habe. Das fand alles immer am Wochenende statt. Insofern, ich kann mich da echt ausdauernd dran freuen, das tue ich auch permanent immerfort, dass ich ein freies Wochenende habe und auch einen freien Sonntag habe. Insofern, nö, die Stimmung ist prächtig, also falle ich nicht in die Melancholie.
Die Stimmung ist prächtig. Wir haben auch noch viel, viel Zeit vor uns. Und beginne jetzt mal mit deiner ersten Musik, deinem ersten Song. Ich habe ganz findig mal geguckt, was du 2000, wann war das? Ich habe es mir noch aufgeschrieben, als du da warst, irre lange her. Also vor
2008,
vielen herzlichen Dank. Siehste, so. Da hast du ganz andere Musik mitgebracht, die zu deinem Leben gehörte. Aber das ist genau, am 2.4.2008, da hast du zum Beispiel mitgebracht Bab.
Ja.
Die sind aus deinem Leben geflogen, offenbar, als Erinnerung.
Nein.
Prince, Sign of the Times.
Ja, sehr
auch
gut.
Jemand, der was an die Zeit ausgelagert hat. Brothers in Arms. Aber ist egal. Also ich freue mich, dass du eine nagelneue...
Hast du erwartet, dass ich dasselbe wieder mitbringe wie damals?
Nein.
Nein, siehste. Guck mal, das Ding ist ja das. Ich habe ja genau gar keine Ahnung von Musik. Das heißt, wenn dann deine Kollegin oder du mich fragst, sag mal die 8 Lieblingstitel oder wie viel ich sagen sollte, dann stehe ich erstmal wie so ein lebendes Fragezeichen da und denke, oh, ich bin nämlich anders als du, jemand, die von mir aus ein Lied dann gerne mag und hört das in Endlosschleife.
Ich weiß, warum sie das gerade sagt,
diese Information. Du findest, es ist ein Verbrechen an der Musik, ja. Aber ich bin so einfach gestrickt, dass ich denke, ja genau, das gefällt mir gut, zack, weiter.
Habe ich auch 30 Mal hintereinander.
Kann ich auch 50 Mal hören. So, jetzt du.
Ja. Nein, es ist, wir müssen ja alle als Gesellschaft gerade lernen, dass wir die noch so abstrusen Überzeugungen anderer Menschen respektieren. Dass wir das weder als Angriff nehmen, noch uns darüber stellen. Und deswegen sage ich, weißt du, Anne, wenn du bisher so gut damit durchs Leben gekommen bist
ja, siehste.
Und so eine positive Ausstrahlung hast,
danke.
Dann mache ich das vielleicht auch mal.
Na, guck mal, wenn du so wärst, hättest du nicht diese Sendung, wo man Musik mitbringen muss, was mich dann jeweils alle paar Jahre, also das sind ja Gott sei Dank viele Jahre, die dazwischen liegen, vor tatsächlich ein Rätsel stellt. Ich habe wirklich, es ist nicht so, dass ich nichts für Musik empfinden könnte.
Aber nur darum geht es ja. Du hast gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik. Und es geht ja nicht darum, dass man sagt, ich bringe den dritten Bootleg, das ist so ein ganz seltener norwegischer Dirigent. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich auch darum zu sagen, und dann war ich so verknallt und habe Tic-Tac-Toe gehört. Ja, was soll's, so.
Also so habe ich jetzt nicht
ausgewählt. Nein, du hast auch den Vektor gar nicht. Nein. Pass auf, wir fangen jetzt einfach mal an. Danger Dan hast du mitgebracht.
So.
Danger Dan kennen Sie ja hoffentlich auch.
Piff, paff.
Dafür gibt's Applaus.
Ja. Hat mir irgendjemand empfohlen.
Okay, und wenn Sie zufällig die Sendung nicht gehört haben, ist dann nämlich auch eine schöne Hörbar, können Sie in der ARD Audiothek oder über YouTube oder so das Gespräch, die Hörbarust mit Danger Dan, der hat zum Beispiel Musik von Anne Will mitgebracht.
Ja, wir sind ganz eng.
Also, es gibt Songs, die dir schon gewidmet wurden. Weißt du was, wir belassen die Musik einfach ganz weg. Ich merke das schon, wir haben total überzogen. Also Danger Dan, gibt es dazu irgendein Bild oder wollen wir es einfach nur spielen?
Spielen wir einfach.
Alles klar, gut.
Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir.
Das war aber sehr schön.
Tschüsse. Kann man ganz oft hören. Nein, aber weißt du, das habe ich jetzt im Vorfeld gemerkt. Musik, die ich mag, ist schon eine, die immer so einen leicht melancholischen Hauch hat.
Da ist sie.
Da ist sie dann doch. Aber Vinette hier, das mag ich total gerne, dass er sagt, schläfst du heute Nacht bei mir? Auch die gute Nachricht, heute nicht. Das finde ich so zart und so auch auf eine Art so weggesprochen, was da an Desaster eigentlich vorher einfach mal so beschrieben wird. Wir zerfallen zu Staub. Zack. Dieses Leben ist endlich. Die gute Nachricht, heute nicht. Das finde ich großartig. Dann aber spielen die Geigen irgendwann auf. Und das, glaube ich, ist für mich schöne Musik, wenn sie mich im Herzen erwischt, wenn sie mich berührt. Die Kölner sagen ja, wat für Tetz. Und das ist für mich, glaube ich, so das Kriterium, wie ich für mich sage, Musik mag ich und habe ich jetzt dann, hier schließt sich der Kreis, ausgewählt für die Hörbar.
Und du hast eine schöne Wahl getroffen und ich finde, man muss sich auch gar nicht rechtfertigen oder erklären, was auch immer wir hören und was auch immer irgendetwas in uns zum Klingen bringt. Manchmal ist es nur eine Tonfolge in einem Song, der ansonsten okay ist. Und da ist aber diese Tonfolge, in die man sich verliebt, wie man sich in Details von Menschen verlieben kann. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so wichtig. Aber trotzdem, es ist ein sehr schönes Lied. Und bei wir zerfallen zu Staub, fällt mir ein, ich bin mit dem Fahrrad gekommen aus Schöneberg und bin dann die Kantstraße hochgefahren. Ich bin sehr schnell gefahren, weil ich, egal. Und sah plötzlich auf der linken Seite ein Schaufenster, ein Laden, und der hieß Mein Bestatter. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch daran nicht. Also ich meine, man sagt so, mein Bäcker oder weißt du was, geh doch zu meiner Frauenärztin. Aber wer sagt denn, du geh doch einfach zu meinem Bestatter?
Der hat mir letztes Mal so super geholfen.
Also das ist so, wenn du bei der Komorra arbeitest oder so, dann sagst du, das ist mein Bestatter, du kriegst da vielleicht auch einen Rabatt, sag einfach, dass du von mir kommst oder so. Mein Bestatter. Das ist so wie tod24.de oder so, ne? Wo so Leute, also ich möchte, der Tod gehört zum Leben, ist keine Tabus heute. So.
Heute nicht.
Heute nicht. Heute nicht. So, und dann habe ich noch eine andere Sache, organisatorisch. Das fällt mir aber jetzt erst ein. Deswegen bitte, liebe Menschen da hinten an der Technik, vielen Dank überhaupt, dass es euch gibt und dass ihr das alles möglich macht. Vielleicht können wir es so machen, ich hoffe, das ist euch recht, dass wir so nach 3 Minuten die Songs runterfaden, spätestens. Weil es ist komisch, sich bei Musik, also es ist so ein bisschen, als würde man im Fahrstuhl zusammenstehen, finde ich. Also wenn man, Sie müssen uns angucken und hier passiert ja dann nichts, wir sitzen dann auch so da, wir können es aber auch nicht die ganze Zeit angucken, während die Musik läuft, also guckt jeder irgendwo anders hin Und deswegen fände ich es schön, wir können ja dann für die Radioversion in 2 Wochen können wir ja die volle Länge rein digitalisieren. Aber irgendwie, wir haben uns auch so viel zu erzählen. Es wäre schön, so 3 Minuten pro... Sind Sie damit einverstanden? Danke. Vielen Dank.
So. Ich nicht.
Du nicht.
Doch.
Ja. Gut. Also, natürlich gehen wir deine ganze berufliche und private Biografie durch. Darauf bist du, und natürlich
wirklich?
Sprechen wir in der, absolut, und wir sprechen auch über deinen Podcast.
Bitte.
Aber drum bin ich doch hier. Aber wir sprechen auch über andere Sachen, und da geht es so eine, es gibt so eine Fragetechnik, eine lockere Fragetechnik. Da haben die Fragen nichts miteinander zu tun. Ist von einer senegalesischen Wissenschaftlerin erfunden worden. Heißt Komanare.
Und die hast du jetzt für heute?
Ja, die habe ich adaptiert auf heute. Ich
habe
natürlich ausgedacht. Anders kriege ich jetzt nicht rüber, dass ich dir so unterschiedliche Fragen stellen möchte wie, stimmt es, dass du mal als Senftube zum Karneval gehen wolltest?
Ich wollte, aber ich bin nicht hingegangen als Senftube. Aber ich glaube, die Pandemie kam dazwischen. Aber ich hatte dieses Senftuben-Kostüm also aufwendig recherchiert im Internet und auch, glaube ich, schon bestellt. Aber es kam nie zur Aufführung.
Also das heißt, du hast es da?
Ich glaube, ich habe es auch nicht mehr da. Also, aber ja, also ich wollte das machen, ja.
Hättest du denn da so einen längeren Hut aufgehabt, wenn ich fragen darf?
Nee, das sah irgendwie auch ein bisschen Panne aus, gebe ich zu. Aber ich hatte mich halt in die Idee verliebt.
Ja, ich finde die super.
Die Idee ist super, aber die Ausführung war irgendwie bescheiden, glaube ich. Und
ja, nee, dann?
Eigentlich musst du ja Kostüme selber basteln, aber soweit war ich dann im Falle der Senftube jetzt nicht.
Du kannst auch, wenn du
aber
das
gut,
möchtest.
Aber gut, dass wir drüber sprechen.
Ja, ja, naja. Du kannst es auch ganz kurz beantworten, Frühling oder Herbst?
Frühling.
Aha.
Ja, jetzt hältst du es nicht aus.
Na ja, kurz, weil es so kurz schön gerade ist. Ich finde so zwischen Sommer und Herbst, dieses Licht, diese Zeit. Aber der Frühling ist natürlich auch sehr schön.
Ich bin ein Frühlingskind, ich bin im März geboren. Ja. Deshalb, glaube ich, mag ich den Frühling gerne. Und er hat natürlich was Aufbruch.
Du kannst ganz kurz antworten. Das reicht schon, danke.
Bist unmöglich, Bettina.
Gehörst du zu den Leuten, die häufiger mal den Satz sagen, oh, nach Island muss ich unbedingt mal fahren?
Ja, ich möchte gerne nach Island.
Ja,
okay. Woher weißt du das?
Naja, das ist so ein Satz, den Menschen manchmal so sagen. Und dann,
ja, ich möchte gerne nach Island. Ich möchte in einer dieser heißen Quellen baden. Und vor allen Dingen möchte ich gucken, ob die Elfen dort tatsächlich unter den Steinen wohnen. Weil ich irgendwo mal gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass es dort eine Elfenbeauftragte auch gibt in der isländischen Regierung, die also Sorge trägt, dass du Steine nicht zur Seite räumst, unter denen die Elfen wohnen. Und die vorher nicht gefragt worden sind, nichts, also etwas dagegen haben. So. Das interessiert mich. Ich würde sehr gerne mal nach Island fahren.
Dann gibt es in Island vielleicht keine Nacktschleckenplage. Denn wer hier einen kleinen Garten besitzt oder bewirtschaftet, weiß, dass wir ständig Steine hochheben müssen. Denn darunter finden wir die Schnecken, die sich dort nämlich verstecken. Und dann muss man überlegen, wie es dann weitergeht. Das muss jede und jeder für sich entscheiden.
Da gibt aber Bettina, die Geschichte von den Elfen ist doch noch interessanter als die von den Nacktschnecken.
Ja, nur dass also
mit
man die Steine,
ich, aber das garantiert
deine ist
und
super.
Auch mit Kellerasseln. Also, mit sowas rechne ich unter Steinen, aber nicht mit den Elfen.
Ja, die zeigen sich ja auch nicht jeder und jedem, das musst du wissen. Also es könnte durchaus sein, dass du ein Okay kriegst von der Elfenbeauftragten und dass du trotzdem nach Hause fliegst und denkst, ja, wahrscheinlich war die Elfe unter diesem Stein da, aber ich konnte ihn ja nicht hochheben. Und wir Berlinerinnen und Berliner sind da möglicherweise etwas pragmatischer und sagen, Achtung, ich heb jetzt hier den Stein hoch in der Hoffnung, dass da drunter 3 fette Schnecken und wenn da jetzt auch noch eine Elfe ist, meinetwegen. Super, nehmen wir auch. Okay, bist du naturverbunden?
Nein, nicht übermäßig. Ich bin ein Großstadtkind und ich bin gerne in der Natur, aber ich würde mich nicht als verbunden bezeichnen.
Aber also joggst du durch die Natur oder joggst du auf einem Band?
Nee, ich laufe draußen rum, über Straßen, durch Parks, um Seen, durch Wälder. So.
Das ist das.
Und das ist praktisch naturverbunden, richtig?
Na ja,
ja, nee, schon. Also ja. So schon. Aber nee, also ich.
Das hat sich bei dir auch nicht verschoben. Ich sehe das bei vielen Leuten, die älter geworden sind, dass sie plötzlich, ich frage jetzt mal für eine Freundin, plötzlich so Vogelstimmen und Vogelfutter kaufen und solche Sachen machen, dass sie so neue Sachen in der Natur entdecken? Nein.
Nee, das mache ich nicht.
Nein, 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 das ist bei ihr so. Und ach, die wird sowieso, die wird eh immer wunderlicher, wenn ihr mich fragt. So, apropos wunderlich, Black Fuzz hast du mitgebracht.
Ja.
Du bist, ich kann's nicht, sag mir.
Du bist die Stadt. Du bist die Stadt. Du bist die Stadt. So heißt es von den Black Fuzz. Auch wieder ein Lied, finde ich, was mich anrührt, führt Hetz. Und was ich gerne mag, ich bin in Köln geboren und die Kölner und Kölnerinnen pflegen ja dieses umfangreiche Liedgut, was immer nur so funktioniert, dass du diese Stadt abfeierst ohne Ende, dass du ihre Bewohnerinnen und Bewohner als mehr als tolerant, als toll, als großartig zeichnest. So funktioniert die Musik. Und klar, wenn du daherkommst und diesen Lokalpatriotismus fühlst du dich komplett immer super gut aufgehoben in jedem dieser Lieder. Und es gibt ein paar, die mich wirklich auch erwischen und zu Tränen rühren. Dieses mag ich auch sehr, sehr gern. Es gibt noch andere, die in die ähnliche Kategorie gehören. Und ja, das hat für mich tatsächlich sowas von Heimatgefühl. Das habe ich gern um mich, das höre ich gern. Ich mag die Sprache gern. Wir pflegen ja eine eigene Sprache,
ja.
Die ich nicht gut spreche, bis hin zu gar nicht, aber die ich sehr gut verstehe. Meine Mutter spricht ein sehr reines Kölsch. Und
du auch, wenn du mit ihr telefonierst?
Eben nicht, weil meine Mutter mir früher ausgetrieben hat, Kölsch zu sprechen, weil sie dann fand, das fühlt sich in ihren Ohren nicht richtig an, ich kann es nicht besonders gut. Und sowieso bin ich noch diese Generation, ich bin ja 66 geboren, die so erzogen wurden, dass sie Hochdeutsch sprechen sollten, weil Dialekte verpönt waren. Und meine Mutter, die wollte unbedingt, dass ich, mein Bruder und ich, aufs Gymnasium gingen und dass wir da irgendwie reüssieren. Und dann dachte sie, wenn wir da ankommen und sprechen Kölsch oder Platt, was mein Vater spricht, das ist dann eher so voreifelartiges Sprechen, was nicht so rein ist wie das Kölsch im Empfinden meiner Mutter. Wollte sie, dass wir das einfach anders können und sprach dann mit uns Hochdeutsch oder sagen wir das, was meine Mutter als Hochdeutsch versteht. Wir heißen ja Will mit Nachnamen und daran allein kannst du schon, das haben auch Sprachwissenschaftler doll rausgemändelt, hören, woher jemand kommt, etwa aus Köln. Meine Mutter spricht also dieses L hinten bei Will wie Retroflex, nennt man das. Das heißt, sie klappt die Zunge nach hinten und dann kommt halt dieses Ja, Will, so geht meine Mutter ans Telefon und denkt, es ist Hochdeutsch.
Gibt es hier Kölnerinnen und Kölner?
Okay,
so. Alles klar, dann für euch jetzt hier die Black Fuzz.
Du bist die Stadt, ob die mal alle stand. Er sieht uns als Pens schon an ihr dann. Du, er ist ein herrlich Lache im Gesicht. Du bist die Frau, die Rotz und Wasser kriegt.
Das waren die Black Fuzz mit, sagst du es nochmal?
Du bist die Stadt.
Ja.
Ja.
Du bist die Stadt. Und hier wurden, wir haben währenddessen, das war ganz toll, hier haben nämlich die Exil-Kölnerinnen und Kölner 200 oder 300 Personen.
Ja.
Ihre Feuerzeuge gibt's ja nicht mehr, mussten auch am Eingang abgegeben werden. Aber Messer sind hier und Handys.
Mit langen Klingen.
Handys mit langen Klingen. und die Handys wurden hier einfach hochgehalten. Also wie
Taschenlampe
einfach,
angemacht.
Mein Gott, ja, die Taschenlampe an. Ganz genau.
Ja, es war herrlich.
Das war sehr schön.
Ja, das rührt mich.
Ich frage mich, warum das, also ich weiß noch, als Caroline Kebekus zu Gast war,
ja,
hat sie auch diese Songs mitgebracht oder Songs wie diese. Und man spürte auch, es geht da überhaupt nicht um Coolness. Es geht überhaupt nicht um so Sozio-Posing. So guck mal, was ich kenne und was ich höre. Sondern
Herz.
So.
Ja.
Und das ist, also das ist ja wirklich, ich bin eine enge Freundin von Annette Frier. Das heißt, ich weiß, die sind da alle so.
Ja.
Und ich finde das, und das ist so eine Art von, ich komme aus Hannover, das muss erstmal nichts heißen, aber.
Doch. Das heißt eventuell was.
Ja, wahrscheinlich heißt es auch was. Ich will damit nur sagen, ich gucke mit einem Unverständnis und halb mit einem positiven Neid dahin, weil es so eine Wärme ist und so eine Herzlichkeit. Warum glaubst du, ist das so lokal? Also wenn man jetzt so auf Deutschland guckt, es gibt auch in München eine Art von Lokalpatriotismus, es gibt auch in Hamburg eine Art von Lokalpatriotismus und Tradition, ne, wo man jetzt nicht Angst haben muss, dass das in die falsche Richtung geht, sondern wo man sagt, das ist schön, das ist irgendwie so Brauchtum und das schließt auch andere mit ein und so. Warum ist das aber ansonsten so, warum ist das nicht flächendeckend, dass alle Städte das so haben?
Das weiß ich auch nicht genau, aber ich teile genau deinen Eindruck, also Caroline Kebekus, Annette Frier und so, ich auch, sind davon tatsächlich erfüllt, wenn du so willst. Also wenn ich diese Musik höre eben und 200 Menschen mit den Taschenlampen im Publikum mitgehen, dann rührt mich das wirklich und das macht was mit mir. Darüber bin ich froh, aber ich kann dir nicht erklären, warum das so ist, dass das im Rheinland so gepflegt wird. Ich weiß es nicht. Natürlich ist es so, dass durch die permanente Wiederholung, dadurch, dass du das einfach jedes Jahr feierst und dem Brauchtum nachkommst, du das vielleicht perpetuiert hast. Es gibt ja auch sehr, sehr viele junge kölsche Bands. Caroline Kebekus selber singt ja auch mit ihren Girls und ihrer Frauenband, die sie da hat. Also das wird einfach aufrechterhalten. Eventuell, weil es kein ausgrenzender Patriotismus ist, würde ich jetzt mal selbstbesoffen und super verliebt in die Kölnerinnen und Kölner sagen. Aber ich glaube, es funktioniert tatsächlich so. Köln ist ja eines dieser Städte, die extrem tolerant sind und es seit langer Zeit pflegen gegenüber homosexuellen Menschen, Transpersonen und so weiter. Wiewohl Köln die Hochburg, eine der Hochburgen des Katholizismus ist. Das passt ja überhaupt gar nicht zusammen. Also es sei denn so, dass als Kölnerin bist du auch der Kirche gegenüber tolerant. So wird es dann schon wieder hinkommen. Aber Tatsache ist, wir sind, und das kann man auch an Wahlergebnissen abschauen, wir sind ein fremdenfreundliches und eben inklusives Völkchen und pflegen das natürlich durch dieses Liedgut, was dann auch permanent sich selbst feiert und immer wieder sagt, wie toll eigentlich die Kölnerinnen und Kölner sind, wie toll diese Stadt ist und so. Es ist natürlich ein bisschen durchgedreht, das ist mir auch klar, aber es schadet nichts. Im Gegenteil, ich glaube, es nutzt eher. Wir pflegen ja einen Satz, den ich so für den Inbegriff dessen halte, was wahre Toleranz ausmacht. Und der heißt, jeder Jeck ist anders. So, das ist jetzt erstmal ein total kurzer und für sich genommen gar nicht toller Satz. Aber wenn du hinguckst und sagst, jeder Jeck ist anders. Jeck ist im Kölschen ein jemand, der Karneval feiert, jemand, der so ein bisschen, wie nenne ich das denn jetzt, sich amüsiert, auf Teufel komm raus und so. Aber dass du einen Menschen als Jeck bezeichnest, ihn vielleicht verrückt hältst, gesteht ihm zu, er kann leben, wie er will. Er kann machen, was er will, lieben, wie er will, wählen, wie er will, weil jeder Jeck ist anders. Aber dass du ihn erstmal als Jeck auch stehen lässt und anerkennst, ist für mich so die Vollendung der Toleranz, weil du lässt jeden sein, wie er will. Mhm. Und das glaube ich, pflegen die Kölnerinnen und Kölner und das, glaube ich, malt sich ab, langer Text, in dem auch was Caroline Kebekus, Annette Frier, ich, alle Kölnerinnen und Kölner, glaube ich, an wahrem Stolz auf ihre kleine Stadt begreifen und pflegen und lieben und leben. Und warum ihr das nicht habt in Hannover, das musst du uns jetzt erklären.
Bis eben war ich ganz positiv aufgeladen. Jetzt stellt die Hannoveranerin in mir die Frage, glaubst du denn, das würde ohne Alkohol funktionieren?
Gut, der Punkt geht an dich. Das stimmt. Also tatsächlich, Alkohol spielt da sogar eine Rolle. Also wenn ich drüber nachdenke, stimmt.
Naja, okay. Wisst ihr, auch da bin ich nicht gut. Ich wünsche mir immer, und auch da hoffe ich einfach, dass Kölnerinnen und Kölner den anderen gegenüber tolerant sind. Ich wäre gerne so. Aber ich habe das zweimal probiert.
Du, wir lassen euch eure komische hochdeutsche Sprache.
Nimm mich mal raus aus so einem ominösen Plural. Es gibt bestimmt ganz viele lustige Hannoveraner und Hannoveranerinnen. Ich weiß halt, ich hatte neulich auch einen Auftritt in Köln. Das war auch ganz toll, ganz wunderbares Publikum auch. Vor allen Dingen hatten sie von vornherein so ein Mitgefühl, als ich nämlich in einem auch weißen Overall.
Du siehst vor fantastisch aus.
Nein, ist das, der hatte lange. Nee. Danke.
Also dann. So.
Vielen Dank. Das war so eine Veranstaltung im Rahmen der Lit Cologne. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, Mensch, was ziehe ich an? Und ich wollte mich so schick machen. Und dann merkte ich, dann fühle ich mich so verkleidet. Ich möchte mich einfach nur gut fühlen. Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht so ein Jumpsuit, ein Overall. Und dann habe ich diesen weißen, langärmigen, es ist völlig uninteressant für Sie, aber jetzt bin ich drin in der Geschichte, ich muss es jetzt zu Ende bringen. Und dann habe ich den aus meinem Kleiderschrank gefischt und fand darin Hasenzähne. Was? Und ich bin jemand, der sich überhaupt nicht gerne verkleidet. Ich finde das furchtbar. Ich hasse es. Aber ich habe mal, um einer Freundin einen Gefallen zu tun, die hat ihren Geburtstag gefeiert, Motto Alice im Wunderland. Und da wusste ich schon, alle kommen in so fancy Kostümen und auch nicht einfach so als Clown oder als Senftube, sondern dann kommt man eben auch als, weiß ich nicht, so aufwendig gestaltet. So. Und dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch bekommen und bin dann als Kaninchen gegangen. Ich hatte mir Hasenohren aufgesetzt, diesen weißen Overall und die Hasenzähne. Und die Hasenzähne fand ich in meiner Tasche und habe gedacht, das ist das beste Zeichen, wenn ich nach Köln fahre. Das ist sowas wie ein Omen. Und dann stand ich also vor diesem wirklich freundlichen Publikum und habe mich vorgestellt und gesagt, so, und das kommt jetzt gleich. Und Sie denken vielleicht, dass ich ein bisschen aussehe, als hätte ich gerade, als würde ich im Inneren eines Atomkraftwerks arbeiten. Und alle haben gesagt, ja. Und dann waren alle schon so lustig und heiter und dann habe ich das kurz mit den Hasenzähnen erklärt und dann habe ich noch gesagt, warum ich mich nicht gern verkleide, weil ich ein Karnevalstrauma habe, denn der erste Rosenmontag in der Schule damals, meine Mutter hatte das verschlafen. Ich habe sie sehr geliebt, wirklich, sie war eine ganz tolle Mutter, aber sie stand morgens nicht gerne auf. Und als sie dann irgendwie realisierte, oh, Rosenmontag, mein einziges Kind, da hätten wir ja vielleicht was organisieren können, musste ich ein Spannbettlaken über mich ziehen. Das hat sie mit einer dicken Decke hinten, hat sie mir so einen Schwanz, da musste ich als Wurm gehen. Das war furchtbar, aber... aber ich hatte sofort das Mitgefühl der Kölnerinnen und Kölner. Weißt du?
Die waren alle sofort so... eventuell Gespenst? Das ist doch toll.
Ja, das ist schon wieder advanced. Darauf sind wir gar nicht gekommen. Das war so ein braunes Frotti, so ein verwaschenes Frotti.
Nee, dann kannst du nicht.
Spannbettlaken. Ich sah furchtbar aus, das weiß ich. Habe ich auch als Kind schon realisiert, ja. Das fand mich auch niemand, also alle so als Cowboy, darf man Cowboy überhaupt noch sagen? Naja, ihr wisst schon. So, wie auch immer, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Wir spielen gleich das nächste Lied. Jetzt über den Podcast zu sprechen, wäre ein zu großer Sprung. Das machen wir gleich. Okay. Mal sehen, was jetzt hier noch kommt. Wir steigen jetzt einfach nochmal, wir überziehen, weil wir die Musik ja eh nur so anspielen. Insofern, ich habe alles im Griff. 1966 in Köln zur Welt gekommen. Wir können es gar nicht oft genug sagen.
Das stimmt.
In Hürth aufgewachsen.
Hürth.
Hier habe ich mir aufgeschrieben, sehr reich durch Braunkohletagebau. Das sind noch übrigens meine alten Notizen von früher. Weißt du, was da auch noch
ich
steht?
Ich habe gestutzt, sehr reich, aha. Und dann
sehr reich durch Braunkohletagebau.
Also die Stadt.
Ja, genau, das war halt früher. Und da ist noch so eine alte, ich habe es natürlich durch neue Informationen so ein bisschen aufgepeppt, aber hier steht zum Beispiel der Satz, den habe ich auch nicht nochmal gegenrecherchiert. Wo steht er denn jetzt? Manchmal saß sie vorm Fernseher und versuchte, die Moderatoren zu irritieren.
Ja. Als Kind habe ich mir eingebildet, die könnten mich sehen. Und dann habe ich halt bei der Tagesschau, meine Eltern pflegten die Tagesschau zu gucken, habe ich immer versucht, die abzulenken. Und bin halt vor diesem Fernseher auf und ab gesprungen und so. Und soll, wenn da irgendjemand mal zuckte oder sich gar versprach, habe ich das unmittelbar auf mich bezogen und dachte, siehste, geht nämlich doch. Bei mir war nicht klar, bis heute ist mir nicht klar, wie kommen diese Menschen in diesen Fernseher rein und warum kann ich die sehen, aber die mich nicht.
Okay, wir lassen das jetzt. Niemand von euch sagt was.
Wer sagt es ihr?
Ich kann das medizinisch nicht erklären, aber es könnte sein, dass jetzt irgendwas getriggert wird und dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Im Grunde hast du ja den Job deines Großvaters übernommen. Nicht den einen Teil, aber den anderen. Also er war Totengräber.
Aber er mein war auch, Bestatter.
Aber er war auch, ach, da ist es wieder, mein Bestatter, genau. Bestatter. Kommen Sie doch zu uns das nächste Mal. Wir bringen Sie irgendwie unter die Erde, versprochen.
Ja.
So, aber er war auch Ausrufer.
Ja, genau.
Du bist Ausruferin, wenn man so will.
Ganz genau.
Was machte er als Ausrufer und hast du ihn mal während der Arbeit beobachtet?
Nein, da lebte ich noch nicht. Mein Großvater ist mit so einer Glocke, die er in der Hand trug, durchs Dorf gezogen. Mein Vater, sein Bruder ging mit. Da waren die noch klein, also an mich war nicht zu denken. Und dann ist er einfach über die eine Dorfstraße, die es da gab, gezogen und klingelte mit dieser Glocke und sagte, Bekanntmachung oder so. So hat mein Vater mir das immer erzählt. Und dann hatte er eine Schriftrolle oder einen Zettel in der Hand und hat dann eben da gesagt, was es an Wichtigem zu wissen gab übers Dorf. Keine Ahnung, was er dann bekannt gemacht hat. Aber genau, wenn du so willst, ist das genau mein Job geworden.
Hattest du einen, natürlich jeder Mensch hatte als Kind mehr oder weniger wahrscheinlich einen Berufswunsch und sei es sowas Beklopptes wie Prinzessin. Was wolltest du mal werden?
Als Kind wollte ich, glaube ich, irgendwann, aber das haben alle meine Freundinnen in der Klasse auch so gedacht, wollte ich wahrscheinlich Lehrerin werden, aber dann wollte ich mal Schreinerin werden, denn mein Vater war Schreiner, Maurer, dann Architekt. Und ich hatte irgendwie spitz gekriegt, dass wenn ich sage, ich will Schreinerin werden, freute das mein Vater endlos und brachte eventuell irgendwas von Vorteil, Taschengelderhöhung oder sonst was. Und deshalb
Warte mal, eine Sekunde.
Ich das gerne.
Ja, weil ich finde, ich bin Jahrgang 67, wir sind fast gleich alt. Und ich erinnere mich daran, ich hatte nämlich kurz überlegt, Tischlerin werden zu wollen. Und ich erinnere mich daran, dass es relativ viele Mädchen und junge Frauen gab damals, die nämlich genau Schreinerin oder Tischlerin, also mit diesem Gedanken spielten. Das ist mir eingefallen, als du das gerade gesagt hast, denn ich habe das jetzt lange nicht gehört. Letztendlich ist es ja so eine Art von Handwerk, dass ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht ausstirbt, dass es immer gebraucht wird.
Ja, ein wahnsinnig schönes Handwerk werden ja jetzt gesucht wie Goldstaub, dass ja, wenn
genau.
du dir irgendwo was tischlern lassen willst.
Wärst du doch Schreinerin geworden. Ich meine, jetzt bist du in dieser unsicheren Podcast-Szene. Also, you never know.
Ja.
Noch sind wir jung. Pass auf, ich werde Tischlerin, du wirst Schreinerin. Nebenbei
ich glaube, das
machen
ist
wir
ziemlich dasselbe, aber lass es uns trennen. Nicht, dass wir im selben Betrieb lernen.
Wir können zusammenarbeiten.
Ja, wir könnten zusammenarbeiten.
Und dann werden wir wirklich richtig reich.
Ja. Wie dieses Hürth, das vom Braunkohletagebau lebte. Ich glaube, das klappt.
Einen Teil kannst du ja immer in deinen Heimatort zurücküberweisen, wenn du das meinetwegen möchtest. Das hätte was, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Song. Oh ja, die Bangles hast du mitgebracht mit Eternal Flame.
Ja, das hört man, wenn man verliebt ist und so. Und das habe ich dann.
Warst du verliebt damals?
Ja.
Schön. Verliebt sein ist so schön,
ja.
oder?
Ja, natürlich.
Wenn es einen nicht traurig macht, macht es einen sehr glücklich.
Ja, das war jetzt irgendwie in sich logisch.
Aber ist ja
stimmt,
so.
Stimmt, ist so. Ja, ja, nein. Nein, das mag ich sehr gerne.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand?
Radio 1. Hörbar Rust. Vom House of Podcast im rbb-Sendesaal mit Bettina Rust.
Radio 1, die Hörbarust. Wir sind hier beim Podcast-Festival House of Podcasts und im Publikum sitzen 800, 900 Leute, die jetzt Hallo sagen. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute hier sind. Wenn Sie das jetzt einfach als Podcast hören oder als Radiosendung, ist aber auch nicht schlimm, dann haben Sie einfach eine sehr, sehr lustige, für mein Empfinden als Hannoveranerin, sehr lustige erste Stunde verpasst. Können Sie aber, wie gesagt, jederzeit als Podcast nachhören, so wie zum Beispiel auch Gespräche mit Dani Levy, Dirk von Lozo, Judith Holofernes, Ariana Barbouri. Wen nehmen wir denn da noch rein? Martin Wuttke war ganz toll, Karin Mioska. Ich hoffe, das ist okay.
Klar.
Arnim Teutoburg-Weißer, Mira El-Wazil und vielen anderen. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen, zum Beispiel um zu sagen, wie sehr Ihnen das alles gefällt und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Podcast und danach können wir wieder lustig sein. Aber jetzt sind wir für einen Moment, jetzt mal kurz Konzentration hier bitte. Am 24. April diesen Jahres lief die erste Episode.
Ich glaube am 18.
Am 18. Ich wollte nur gucken, ob du das noch weißt. Ende letzten Jahres eben hörte deine Fernsehsendung auf. Wusstest du da schon, dass du im April, wann auch immer im April, mit einem Podcast starten würdest?
Also als ich aufhörte, wusste ich, dass ich mit einem Podcast starten würde. Aber das wusste ich erst so seit Oktober, November. Da hatte ich das als Plan. Aber wann er beginnen würde, das wusste ich noch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich im März soweit sein würde. Da waren wir aber noch mit den Vorbereitungen noch nicht fertig. Also haben wir dann erst im April angefangen. Nein, also das wusste ich. Doch, ich wusste es, aber ich wusste das genaue Datum nicht.
Politik mit Anne Will.
Heißt der sehr einfallsreiche Titel. Ganz genau, über den wir sehr lange nachgedacht haben.
Was stand denn noch zur Disposition? Jetzt kannst du es ja sagen.
Nein, wir hatten eigentlich dieses immer als Arbeitstitel, es sollte gehen um Politik.
Verrückte Zeiten.
Mit mir. Und dann kam raus, Politik mit Anne Will. Und dann haben wir irgendwann gedacht, komm, ist ja eigentlich egal. Auf die 12, das sagt genau, worum es da geht wahrscheinlich. Und da hast du eine klare Buchung. Man kann natürlich diese ganz verrückten Podcast-Namen auch ausdenken. Aber A, fiel uns keiner ein. Und B, hätte es auch gar nicht also mehr gebracht, als dass du sauber sagst, worum geht's da wohl in diesem Podcast. So ist es dann dabei geblieben bei dem Arbeitstitel.
Es ist wahrscheinlich für dich einerseits gewohnt, andererseits auch ein bisschen ungewohnt. Also du hast ja die Show sehr lange vor Publikum gemacht.
Ja.
Dann kam Corona.
Ja.
Dann habt ihr ohne Publikum aufgezeichnet, beziehungsweise live gesendet. Und das ist schon wirklich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ein extremer Unterschied.
Ja.
Also gerade, natürlich ist es toll, lustige Sachen zu machen, wenn so lustige Leute wie Sie und wie ihr jetzt hier sitzen, die auch wirklich Bock haben. Aber wenn es jetzt auch mal um ernstere Sachen geht, und du hast ja nun wirklich immer hochkarätige Politikerinnen und Politiker dort sitzen gehabt und andere Fachleute, natürlich werden dann da auch Sachen für den Applaus gesagt.
Ne? Genau. Also das merkt man ganz deutlich, dass davon kann sich auch überhaupt niemand frei machen. Wir beide jetzt natürlich hier auch nicht
mehr. Oh, du schon,
ich nicht. Dass man, und das haben mir nachher auch alle die vorher schon in der Sendung waren, als wir noch Publikum hatten vor der Pandemie, haben uns während der Pandemie gesagt, dass sie jetzt anders sprechen. Du hast einen anderen Gesprächsfluss, du kannst einem Gedanken anders nachgehen, weil du A, nicht, also die Gäste nicht auf einen Effekt hin
Texten, argumentieren, sprechen und dann eben diesen Applaus, auch wenn du so willst, einfordern. Du hast dadurch immer eine Art von Verzögerung im Tun. Ich musste dann immer warten, bis ich dann, du gehst ja, so nennen wir das, auf den Applaus irgendwann drauf. Also wenn der so leicht abebbt, dann fängst du wieder an zu sprechen, damit du da eine Art von Energie die ganze Zeit beibehältst. Aber zum Beispiel jemand, der mit einem Hörgerät oder so vom Fernseher sitzt, der hört dann noch nichts, sodass du auch immer was verlierst. Und ich fand, es half der Konzentration nicht. Und die Gäste, die, wie gesagt, auch vor der Pandemie schon bei uns waren, die also wussten, wie sich das in diesem Studium, in dem Setting mit dem Anspruch und dem Angang unseres Tuns anfühlte, mit und ohne Publikum, haben durch die Bank alle gesagt, es gefällt ihnen besser, dass kein Publikum da ist, weil du konzentrierter agieren kannst. Und aus den Mails und Briefen und was weiß ich von Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir bekamen, haben wir auch rausgelesen, dass es eigentlich dem Verständnis hilft, wenn kein Publikum ist. Und der Podcast ist jetzt eigentlich, muss ich sagen, nochmal ein
Zahnschärfer. Sag nochmal den Namen, ich habe ihn vergessen.
Also der Name ist Politik mit Anne Will.
Okay, merken, ja.
Den kann man überall hören, wo man einen Podcast hören kann. Und ja, also da ist es nochmal anders für mich und auch wirklich, das macht mir totale Freude. Ich finde es großartig, dass wenn du dann in so einem kleinen Raum sitzt, das muss ich dir natürlich alles überhaupt gar nicht erzählen, aber für mich war das erstmal ein neuer Eindruck. Du sitzt, sagen wir, mit Norbert Röttgen, Kevin Kühnert, wem auch immer, die ich schon tausendmal auch in der Sendung hatte, jetzt in einem relativ kleinen Raum ganz alleine. Sonst ist da niemand, da sind diese Mikros und so, da sind auch zwei fest installierte Kleinstkameras, die du überhaupt gar nicht spürst. Und dann sprichst du und sprichst eben eine Stunde elf oder sowas.
Eine Stunde elf, da kommt die Karnevalistin wieder
raus. So, der Elf, dem Elften, genau. Und das ist, und nachher habe ich mit mehreren dort jetzt dann jeweils auch gesagt, dass du eine Art von behaupteter Intimität erreichst, die ich so gar nicht für möglich gehalten hätte. Und dann auch mit den Menschen, die ich ja aus einem anderen Setting kannte, eine ganz andere Gesprächsatmosphäre habe und die sich auch wundern, wie ich dann bin, wie sie mit mir, ich mit denen, weil du diesen ganzen Kladderadatsch um dich rum halt nicht hast. Kameraleute laufen rum und so. Das war ja trotz allem noch so. Auch wenn das Publikum nicht da war, hast du da ein riesiges Studio mit ganz vielen Menschen, die da rumwuseln. Du bist nicht alleine und du weißt natürlich, dir schauen die ganze Zeit Menschen zu. Das nimmst du wahr, allein dadurch, dass diese großen Kameras da rumsausen und eine Steadicam und was weiß ich für einen Aufwand. Wenn das alles wegfällt, sitzt du selbst vergessen in diesem kleinen Setting und sprichst anders. Und das ist für mich, ich finde das so die ideale Fortführung dessen, was ich vorher gemacht habe, weil ich war total interessiert immer an den Inhalten. Und ich habe auch diese Sendung irre gerne gemacht, wirklich, wirklich, wirklich. Aber an einem gewissen Punkt war sie für mich insofern auserzählt, als ich dachte, diese Form, die kenne ich so gut. Mhm. Und dieses immer nach Adlershof fahren und immer im selben Studio sitzen und immer mit denselben Menschen zusammentreffen, damit meine ich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, das mochte ich. Und ich habe es auch als eine Auszeichnung empfunden, dass wir so lange alle zusammengearbeitet haben. Das sind freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meist gewesen, die Kameraleute und dort. Die kamen aber jeden Sonntag und wollten das auch gerne so. Das fand ich toll. Trotzdem blieb es gleich. Und ich hatte für mich das Gefühl, ich will an irgendeinem Punkt meiner Karriere wieder was Neues machen, was anderes machen. Ich mag aber diese Themen. Ich vertiefe mich wahnsinnig gerne in Politik. Ich interessiere mich dafür. Ich will das weitermachen. Ich möchte aber eine neue Form finden. Und dann habe ich diese gefunden und bin damit wirklich total eins und glücklich und finde, habe alles genau richtig gemacht.
Finde ich auch. Und ich finde auch, dass du, ja. Ich habe mir jetzt auch noch mal zur Auffrischung gerade mal die letzte Episode angehört. Von Donnerstag, denke ich mal.
Genau, da geht donnerstags mittags um 12 erscheint immer eine neue.
Da geht es um, also der Titel lautet, wie werden Menschen zu Terroristen? Und du hast einen so ausgezeichneten Gesprächspartner auch an deiner Seite, der Professor für Sicherheitsstudien ist. Ich habe seinen Namen jetzt nicht mehr
präsent. Peter R. Neumann lehrt am King's College in London, ist Politikwissenschaftler und forscht seit sehr, sehr langem genau über die Frage, wie radikalisieren sich Menschen, wie funktioniert Radikalisierung, auch Gegenradikalisierung, wie funktioniert Terrorismus, aber auch Terrorabwehr.
Prävention auch, ne?
Und zur Terrorabwehr und zur Prävention gehört natürlich dazu, dass du weißt, was passiert, welche Mechanismen bei gerade jungen Menschen und er sagt immer jüngeren Menschen greifen. Die Menschen, meist sind es Männer, die sich, aber nicht ausschließlich, die sich radikalisieren. So sagt er, sind die inzwischen so um die 13, 14, 15 Jahre alt, also wirklich wahnsinnig jung noch. Und radikalisieren sich im Netz, online. Die haben also überhaupt keinen Ansprechpartner mehr.
Verrat das doch nicht. Das können sich ja die, also ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen das eh schon gehört haben. Aber wenn nicht, haben Sie, das ist wirklich eine extrem aufschlussreiche und interessante Unterhaltung, weil er auch nochmal deutlich macht, nee, das sage ich ja jetzt nicht, weil dann würde ich ja genauso machen wie du, wir wollen das jetzt gar nicht spoilern. Und das meine ich jetzt wirklich, wirklich ernst. Und wenn Sie es nur dieses eine Mal hören, was ich aber nicht glaube, aber diese Episode ist extrem informativ, weil eine gewisse Objektivität hergestellt wird, bei der man nicht das Gefühl hat, ja, wie, was geht's jetzt hier um eine Sympathiebekundung oder geht es jetzt hier um einen Ausschluss, sondern es wird mir als Hörerin geholfen, bestimmte Dinge nachzuvollziehen, ohne dass ich sie in irgendeiner Weise gutheiße oder akzeptiere, gar nicht. Mhm. Und das ist ja auch die Kunst irgendwie, ne? Das ist ja auch das Schwere am darüber nachdenken, dass man denkt, wie soll denn das gehen? Also ich finde, dass du das dass ihr das auf jeden Fall in diesem Gespräch sehr, sehr gut löst. Gehst du denn noch unbeschwert auf Volksfeste und Großveranstaltungen? Das war nämlich das ist die erste Frage sozusagen, die rausgeklippt wurde, die in dieses Gespräch leitet.
Ich bin nie unbeschwert auf Volksfeste und große Veranstaltungen gegangen, weil ich nicht so gerne so eng mit ganz vielen Menschen bin. Aber da spielt weniger Angst vor Terror oder Terrorismus eine Rolle als vielmehr Angst vor sowas wie einer Massenpanik oder sowas. Ich habe ansonsten keine klaustrophobischen Anflüge oder sowas, aber da fühle ich mich nicht wohl und habe mich nie wohl gefühlt. Also ich bin ganz gerne in Fußballstadien gegangen und so, das sind ja auch sehr, sehr viele Menschen auf einem Fleck. Das kann ich ganz gut, aber zum Beispiel Public Viewing am Brandenburger Tor oder sowas, das würde ich nie machen. Mhm. Das hat aber eher diesen Grund, dass ich denke, wenn jetzt hier was passierte, wie kämen wir jetzt alle hier ganz schnell wieder weg?
Kannst du denn schon teasen? Es wird sich wahrscheinlich auf die Wahl heute Abend beziehen, die Ausgabe von kommendem Donnerstag.
Also im Moment ist unser Plan so, dass dieser Podcast ist so gemacht, dass ich immer einen Gast habe und ein längeres Interview führe. So, ich würde also mache dann morgens dieses Interview und am Abend zeichnen wir jeweils die Folge auf, wo wir Ausschnitte aus dem Interview einspielen mit Anne Hänig. Das ist die Kollegin von der Zeit, die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online jetzt ist und lange das Büro der Zeit im Osten geleitet hat, in Leipzig ist das, die sich also da rasend gut auskennt. Und so machen wir dann immer diese Folge, senden wir die Hauptfolge donnerstags mittags und das Interview in voller Länge samstags morgens, sodass ich also jetzt mittwochs immer zwei Podcasts aufzeichne. Ja, total verrückt.
Ja, das ist
ganz fleißig mache ich das, Bettina.
und vertiefe mich dann tatsächlich in die Dinge. Deshalb freut mich, dass du das sagst, dass du da was bei gelernt hast, weil das ist auch der Unterschied zu meinem bisherigen Tun. Ich habe jetzt natürlich sehr viel mehr Zeit mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Da war es so, wir haben 60 Minuten Sendung gehabt, wir hatten 4 bis 5 Gäste, das konntest du dir ja lässig ausrechnen. Das ist dann für jeden Gast 8 bis 10 Minuten Redezeit, die toll sein können, und aus der Interaktion der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, da entsteht was, was wahrscheinlich auch nur Fernsehen kann und was solche Gesprächssendungen können. Deshalb super, aber das, was ich jetzt mache, gefällt mir auch und eventuell im Moment sogar noch viel besser, weil ich mich anders vertiefen kann in die Dinge.
Herzlichen Dank für diese Ausführung. Wir hören jetzt Musik von dir.
Und selbstgeschriebene Musik von mir?
Ja.
Wo hast du die ausgegraben?
Das ist, darüber möchte ich nicht sprechen. In einer, könnte ich jetzt wahrscheinlich sogar sowas sagen wie in einer Kölner Kneipe, da wurde nämlich was mitgeschnitten.
Ja, das könnte von mir sein, stimmt. Mhm.
Die Dixie Chicks hören wir. Cowboy, Take Me Away.
Darf man also noch sagen? Hast du dir eben die Frage gestellt? Ja, guck mal, wenn die Dixie Chicks, die politisch absolut korrekt sind und immer waren, das
hören sagen wir. Jetzt können, müssen wir gar nicht einleiten. Das ist eine gute Band. Pass. Cowboy, Take Me Away. Dixie Chicks waren das, mitgebracht von Anne Will, die heute hier zu Gast ist. Wenn wir anders klingen als sonst, liegt es daran, dass wir im großen Sendesaal des RBB sitzen, mit 2400 Menschen im Publikum. Vielen Dank.
Ausverkauft.
Und das sind die, die reingekommen sind, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch ganz höflich bei denen entschuldigen, die hier waren Zelte, Wurfzelte zwar, aber ist ja egal, Wurfzelte zählen auch von Leuten, die versucht haben, noch eine Karte zu kriegen. Aber
Wahnsinn.
Hey, wir können das ja mal wiederholen.
Hm? Gerne.
Was viele Menschen von dir nicht wissen, ist, dass du zwei Wellensittiche hattest, die Schnups und Jackie hießen.
Schnups und Jacki.
Jacki?
Ja, das hatte der Jacki selber gesagt.
Hattest du JS11-Körnchen? Konnten die sprechen?
Natürlich.
Ja. Das ist die Generation Trill, die hier zum Teil sitzt, wo man so dachte, naja, also... Nicht alle natürlich. Ich blicke ja auch in blutjunge Gesichter, so ist es nicht. Aber die Menschen, die unser Jahrgang sind, wir haben vor der Werbung gesessen und haben gedacht, wenn ich mir dieses Trill kaufe, dann spricht mein Wellensittich endlich mit mir.
Genau. Und bei mir hat das auch genau zugetroffen. Es war so, dass uns flog dieser zweite Wellensittich zu.
Ah, ja. Meistens fliegen Wellensittiche ja weg.
Ja. Wir haben auch noch einen Aushang gemacht, dass ein Wellensittich zugeflogen sei und so und so blau, halt wie ein Wellensittich aussieht. Und dann hatten mein Bruder und ich bei unserem ersten Wellensittich tagelang überlegt, wie der heißen könnte. Und wir kamen dann auf Schnups, was eine Abkürzung von Schnucki Putz war, was unsere erste Wahl war, aber wo wir dachten, es ist eventuell zu lang für einen Wellensittich. So, und dann haben wir wieder diese neue Namensfindungsrunde. Ich merke, du bist gelangweilt.
Nein, ich meine Tobi und Mucki, was soll ich denn sagen?
hatten wir diese neue Runde begonnen und dann hat meine Mutter uns unterbrochen und sagte, ich weiß, wie der heißt. Und wir so, was? Nein, also, wollten wir überhaupt gar nicht hören. Und dann sagt sie, der heißt Jacki. Und wir so, hä, Jacki? Was ist das für ein Name? Also das fanden wir also überhaupt, ja, der hat das gesagt. Und wir so, nee, ist klar, Mama, das hat der gesagt. Und dann haben wir es aber nach und nach alle gehört, der konnte tatsächlich sprechen.
Jacki sagen?
Ja, der konnte auch nachher sagen, Anne und Martin kommen gleich und so.
Glauben wir das?
Jodeself.
Anne und Martin kommen gleich.
Ja.
Hältst du es eigentlich für einen Zufall, dass deine Kollegin Sandra Maischberger ebenfalls einen Bruder hat, der Martin heißt und 2 Jahre älter ist?
Nein.
So.
Siehste?
Also als Verschwörungstheoretikerin würde ich jetzt sagen...
Das kann kein Zufall sein.
Diese Medienleute, Wahnsinn. Da ist doch...
Alle unter einer Decke.
Alle unter, oder? Ja. Also eigentlich hatte ich das mit den Wellensittichen nur, ich muss ja zu meinem nächsten Punkt kommen, den ich schon im Kopf habe.
Soll ich zu manchen Sachen gar nichts sagen?
Und ach doch. Da, also, doch, doch, doch. Das ist,
musst du mir einfach sagen.
Das ist schon,
sagen,
nee, du machst
komm,
das super.
Blende aus, Anne.
Nein, du machst Satz das wirklich, du nicht. Machst das gut, finde ich.
Ach so.
Wir kommen auch gleich in dein Erwachsenenalter. Ich muss dich jetzt aber kurz fragen, dir fehlte damals ein Aral-Fußballbildchen von Wolfgang Overath, weißt du das noch?
Ja.
Hast du dieses Buch noch, hast du diese Sammlung noch?
Nein.
Okay, schade, weil ich habe jetzt jemanden aufgetan, der genau dieses Bild wirklich für 6 Euro. 6 Euro. So. In der Adlershof übrigens. Ah, ja.
Wirklich?
Wirklich. Okay, gut. So. Das überspringen wir. Wir müssen ja auch irgendwie langsam mal in die Puschen kommen hier. So, du hast dann also, du warst eine gute Schülerin. Naja, gut. In deinem Zeugnis sehe ich hier gerade in meinen alten Unterlagen, stand auch mal, dass du die ganze Zeit gequatscht hast während des Unterrichts.
Ja. Mhm. Alles stört den Unterricht durch fortlaufendes Quatschen.
Ja gut, das hast du ja dann, du hast das Beste daraus gemacht, würde ich sagen.
Ja, ich habe den ganzen Beruf daraus gemacht, ja, ist richtig.
So, dann Mathe und Englisch, Leistungskurs, 13 Punkte im Abi, Schnitt dann bei 1,5. Ich finde das lustig, weil du hattest auch einen wiederkehrenden Albtraum. Gibt es den noch, dass du eine Deutschklausur schreiben musst im Deutsch-LK?
Nee, den gibt es nicht mehr so, den Albtraum.
Ah, du hast dich befreit.
Ja, ich habe mich befreit. Erstmal, es kam immer dieser Albtraum, ich müsste diese Deutschklausur nochmal schreiben. Dann gibt es eine Phase, wo ich schon im Traum mir sage, Blödsinn, du hast dieses Abi schon, du musst da nicht hin und so. Das ist also so eine leichte Brechung drin. Jetzt bin ich so weit, dass ich das nicht mehr träume. Aber zuletzt habe ich geträumt, ich mache die Fernsehsendung und komme zu spät, weil ich mich irgendwo verlaufen habe und dieses Studio nicht finde. Nach so und so vielen Jahren scheint mir das unglaubwürdig, dass ich aber so träumt man halt.
Auch so träumt man
also ich habe jetzt nicht mehr Deutsch, sondern Sendung. Das muss ich dann jetzt bald wieder irgendwie abschütteln. Werde ich in der nächsten Phase träumen, dass ich die Sendung ja nicht mehr mache.
Dass du den Eingang zum Podcast-Studio nicht mehr findest.
Ja,
so, genau. Dass du immer einen weiter, aber einen zurück versetzt.
Ja, genau so.
Ja,
einen
genau.
Weiter zurück, wie so Springprozession.
Ich glaube sowieso, dass wir uns in 5 oder 8 Jahren totlachen darüber, dass Menschen sowas wie geschlafen haben und dass wir uns auf sowas wie Träume verlassen haben, dass man das über kurz oder lang sicherlich alles verkürzt und manipulieren kann möglicherweise. Das klingt jetzt wirklich, als wäre ich eine Verschwörungstheoretikerin. Ich höre mir gerade selbst zu, deswegen vergessen Sie das alles. Ich habe nur gerade gedacht, ne, es gibt so durch künstliche Intelligenz und durch medizinischen Fortschritt, was so alles mit unserem Gehirn möglich zu sein scheint jetzt schon und in absehbarer Zeit. Man wird das Gehirn sicherlich dahingehend stimulieren können, ob man 15 Jahre lang träumt, zu spät zu einer Bio-LK-Klausur zu kommen oder ob man einfach sagt, das lösche ich Ihnen mal schön aus Ihrer Festplatte, Frau Will, wollen Sie das?
Frau Will,
oh, das machen wir. Pass auf, jetzt galoppiere ich ein bisschen. Ich spüre, dass Sie das spüren, aber das müssen wir. Du hast studiert und in Köln und in Berlin, hast dann dein Studium in Köln abgeschlossen und hast ein Volontariat beim SFB gemacht. Formerly,
ja,
ne? RBB, formerly known as auch SFB. So, und dann hast du dich irgendwann auf die schiefe Bahn begeben und hast gedacht, ich mache was mit Medien, hast als Live-Reporterin sehr erfolgreich gearbeitet, am Rande eines Berlin-Marathons gleich. Dann hat man dir die Moderation verschiedener Sendungen übertragen. Zum Beispiel hast du 8 Jahre lang Mal ehrlich moderiert und den Sportpalast und die Mediensendung Palazzo. Ich weiß, es ist jetzt gerade so eine einseitige. Ja, ich verstehe, dass das gerade nicht besonders sympathisch rüberkommt. Sie werden gleich verstehen, warum ich das mache. So. Dann hast du als erste Frau die Sportschau moderiert.
Ja. Hey, so. Das löst dir was aus. Ist doch toll.
Ich meine, was für ein Druck. Ein kleiner Versprecher. Ich wiederhole den jetzt nicht nochmal, Carmen Thomas. Wir alle wissen, glaube ich, was es war. Und es hängt ihr bis heute nach. Und wenn man heute mal einfach googelt, interessante Versprecher, kommt immer nur das, als hätte sich außer ihr niemals jemand versprochen. Hast du diesen Druck gespürt damals?
Also Carmen Thomas hat mir vor meiner ersten Sportschau eine Postkarte geschrieben und hat mir sehr viel Glück gewünscht und schrieb ihr Schalke 05. Und das hat mich total beflügelt. Ich fand's super und ich hab's unterschätzt. Ich dachte, ja, was soll der Geiz? Denn man muss ja sagen, Carmen Thomas ist wirklich eine Pionierin gewesen. Die hat das aktuelle Sportstudio moderiert. Da war an Frauen in Sportsendungen nicht zu denken. Die hat es voll abgekriegt, ist bös verkloppt worden. Etwa für diesen lächerlichen Versprecher, bei dem jedem Mann hätte man nachgesehen, dass es ein Versprecher war. Ihr hat man als fehlendes Wissen ausgelegt, was natürlich totaler Quatsch war, weil die sich richtig gut auskannte und sowieso eine fantastische Journalistin auch außerhalb der Sportberichterstattung war und ist. So, also ich kam ja hinterhergetrödelt. Also die ARD hat nach 38 Jahren, die es die Sportschau gab, mit mir angeblich die erste vergleichbar begabte Frau gefunden. Das habe ich schon damals nicht geglaubt, sondern habe da auch schon immer gesagt, dass es einfach zum Himmel schreit und dafür steht, wie schlecht Frauen behandelt wurden, gerade und nicht zuletzt in Sportberichterstattung, Sportmoderation, noch mal mehr darin, wenn es daran geht, Länderspiele zu kommentieren oder so. Da ist es ja bis heute noch ein Ding und irgendwie bemerkenswert, wenn eine Frau sich erdreistet, sowas zu tun. So, das davor. Ich habe es aber unterschätzt, weil ich es mir auch so analysiert habe und habe gesagt, komm, also ganz ehrlich. Außerdem hatte ich hier im RBB, damals noch SFB, so und so viel Sportsendungen moderiert. Ich fand mich schon fit im Thema. Bin dann zum WDR, wo die Sportschau produziert wurde und da kannte ich mich auch ein bisschen aus, weil ich Palazzo machte, diese Medienshow, die wurde im WDR produziert. Also dachte ich, ich habe irgendwie ein Heimspiel. Aber als dann diese erste Sendung stattfand, es gab einen Riesenaufriss, Berichterstattung davor, Fotografen mit im Studio und dann ganz viele der Kollegen, die ich dann, wieder erwarten, alle nicht kannte, darauf hatte ich mich falsch eingestellt und die standen alle hinter der Kamera. So viele Leute braucht es in einem Fernsehstudio nicht. Das wusste ich schon und dachte ich, okay. Und dachte, na, die stehen jetzt da und denken so, na Mädchen, dann lass mal kommen, dann bring jetzt was. Und das hat mich dann doch, gebe ich zu, eingeschüchtert. Das ist eine Live-Sendung. Die Sportmoderatorinnen und Moderatoren haben ja den Ethos, dass sie nicht mit Teleprompter arbeiten, sondern du stehst da einfach frei vor dieser Kamera. Du hast vielleicht lieb so eine Karteikarte in der Hand, aber sonst hast du nichts, an dem du dich festhalten könntest. Und da ging mir kurz echt die Pumpe und ich dachte, uff, wait. Du musst es jetzt durchdonnern, du darfst jetzt keinen Fehler machen. Das bin ich, wenn du so willst, meinem Geschlecht, den Frauen, echt schuldig. Und das habe ich dann allerdings auch geschafft.
Du hast reüssiert.
Ja.
Ja. Also.
Ich habe mich dann an einem späteren Punkt in der Sendung, habe ich mich versprochen, also ganz leicht. Und das war so eine Manie, die ich hatte. Das hat mich dann kurz geärgert, weil mein Anspruch war, ich wollte jetzt ohne auch nur einen einzigen Versprecher durch, aber das war auch über ehrgeizig. Okay. Wichtig war diese erste Moderation, weil damit war ich drin, damit war das Ding gelaufen und dann habe ich mir mindestens so eingebildet, sich die Typen da hinter der Kamera entspannt und dachten irgendwie so, na gut, okay. Also irgendwas wird sie schon können, sonst wäre sie nicht hier.
Und das hat sich ja wirklich auch verändert, dass wenn ich jetzt, ich gucke sehr, sehr selten Sportübertragungen, aber jetzt auch beim Fußball habe ich es gesehen, bei der Europameisterschaft, da habe ich sehr, sehr viele Frauen vor mir gesehen und da bin ich sehr happy. Du darfst da jetzt nicht noch was zu sagen, weil wir total hinter der Zeit sind. So, jetzt hören wir Peter, Paul and Mary, Leaving on a Jet Plane. Gibt es noch?
Oh.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da haben wir uns den ganzen Tag drauf gefreut.
Ich habe noch Zeit. Kann man gerne das anspielen.
Ich sag's nur.
Doch.
Gut, dann spielen wir es meinetwegen an. Ich weiß es nicht. Gibt es irgendetwas, das wir dazu wissen müssen oder können wir gleich loslegen?
Nein, alles diese Lieder fällt mir jetzt auch auf. Ich glaube, ich habe kein einziges, wo nicht irgendwann Geigen aufspielen und so. Und alles so sehr melancholisch und sentimental. Und eigentlich deshalb dieser Song sehr romantisch.
Tja, dann müsst ihr jetzt aber auch mitsingen.
Da sehen wir über die Taschenlampe.
Ja, genau.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.
Herrlich. 2001 bis 2007 hast du die Tagesthemen moderiert.
Ja.
Und hast vorher jemanden gefragt, ob du, ich weiß nicht, was du ihn gefragt hast und ich weiß auch nicht, was er geantwortet hat.
Sehr gut.
Nee, aber du weißt es noch.
Nee, ich weiß ja gar nicht, auf welche Geschichte du hinaus willst.
Das ist wie, ey, sag mal schnell, dieser Film mit hier.
Mit diesem Typen, mit dem.
Wo es ach geht. Okay, pass auf, dann werde ich es dir leichter machen. Günther Jauch.
Ach so, ja.
Weißt du das nicht mehr?
Nee, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr.
Es stand da, dass du ihn getroffen hast, um dir Rat zu holen, bevor du dich auf dieses Casting eingelassen hast. Und dann habe ich jetzt gedacht, ach, das ist, finde ich, aber ganz entzückend und habe ihm geschrieben, eine kurze E-Mail. Günther Jauch verweigert sich, seit es diese Sendung gibt. Ich benenne es jetzt einfach mal so, wie es ist. Seit 23 Jahren sagt er, nein, ich möchte nicht über irgendwas Privates sprechen. Nein, er ist ein sehr freundlicher Mensch. Ich glaube, ich weiß schon, warum er das nicht möchte. Aber er war immer sehr freundlich in seinen Absagen. Halten wir es so. Und dann habe ich jetzt geschrieben, lieber Günther Jauch, ich habe Anne Will in der Sendung. Und meinetwegen, verweigern Sie sich weiter. Aber schenken Sie mir ein bisschen was. Ich habe gehört, dass sie damals getroffen hat und sie ihren Ratschlag gegeben haben. Schicken Sie ihr bitte irgendeine Grußbotschaft. Und das ist das, was er mir als Voicemail geschickt hat.
Liebe Frau Will, Sie live in der Hörbar von Bettina Rust an einem Sonntag. Wer hätte das gedacht, dass es dazu jemals kommen könnte? Ich kann genau nachfühlen, wie das ist, wenn man speziell am Sonntag sich immer nur auf den Sonntagabend nach dem Tatort konzentrieren muss. Sie haben aus freien Stücken irgendwann gesagt, jetzt ist es auch gut. Ich kann das gut nachvollziehen und ich weiß noch, wie es bei mir war, nach viel weniger Jahren, die ich diese Sendung gemacht habe, wie es am Anfang ein seltsames Gefühl war, am Samstag nicht mehr so richtig unter Spannung zu stehen, am Sonntag in den Zeitungen auch das zu lesen und sich darüber zu freuen oder zu ärgern, was man nicht unbedingt am Abend für die Sendung braucht, und am Montag dann nicht in die Redaktionskonferenz zu gehen, um zu analysieren, was denn alles nicht so gut gelaufen ist und was man denn schon wieder am nächsten Sonntag machen könnte. Also, genießen Sie diese Zeit jetzt und machen Sie es vielleicht wie die Bundeskanzlerin. Die hat ja nach ihrem Rücktritt auch gesagt, ich nehme jetzt nur noch Wohlfühltermine wahr. Ich glaube, in so einem sind Sie im Moment und ich wünsche Ihnen weiter alles Gute und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Schöne Grüße nach Berlin.
Wie nett, oder?
Wie nett. Da höre ich aber raus, dass er mal kommen will, Bettina.
Ja, oder? Vor allem Sie live an einem Sonntag in der Hörbar.
Siehste?
Ja.
Ja. Nee, da würde ich dranbleiben.
Ja?
Ja. Das ist doch gut.
Weißt du, zu den schlimmsten Dingen gehört, finde ich, Beharrlichkeit. Also ich finde einerseits, andererseits nicht. Also man, in dem Moment, wo man sagen kann, man ist leidenschaftlich hinterher, man hat sich einer Sache verschrieben, man gibt nicht auf, man setzt es sich zum Ziel, okay. Aber ich finde, so wenn Leute signalisieren, nein, das ist wie mit, ne, mit nein, ich finde dich auch nicht gut als Mann oder als Frau oder was auch immer, nein. Wenn Menschen dann so beharrlich dranbleiben, das möchte ich nicht, auch nicht bei Gästen.
Ist ein bisschen so Stalking, meinst du?
Ja, finde ich schon.
Aber du fühlst dich wie eine Stalkerin von Günther Jauch, hast du uns damit jetzt
das,
gesagt?
Du könntest bei der Bild anfangen. Das gibt's ja wohl gar nicht. Das habe ich mit keinem Ton gesagt. Niemals. Eben gerade, weil ich es nicht will, wird er nicht nochmal eingeladen. Wir hören,
ach so,
jetzt den nächsten
jetzt
Song. Wir hören jetzt den nächsten Song von dir. Charles Trenet, La Mer und dann...
Oh.
Leute, und bitte, Technik, bitte abfahren.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
Und ich will es auch nicht überstrapazieren. Also ich meine, ihr seid ja jetzt hier, ihr seid jetzt hier schon mindestens eine Stunde 50 hier drin. Da draußen ist es noch hell und ihr könnt, freut euch auch so frische Luft und so weiter. Und wie gesagt, ich habe, also Annes Pfarrer wartet schon. Deswegen müssen wir jetzt hier zusehen.
Annes Pfarrer klingt toll, es ist ein Taxi.
Ein Taxi, es ist ein Taxi. Der RBB hat auch nur ein Uber für Sie. Wir wollen Ihre Gelder nicht verschwenden. Ja? Ich bin mit dem Fahrrad hier, habe ich ja schon erzählt.
Wie hast du gesagt?
Mein Bestatter.
Kannstraße.
Ja, und nachher, wenn ich auf dem Rückweg verunglücken sollte, dann bleibt euch das Lachen aber im Halse stecken, ja. Leute. Ne? Okay, gut, dann machen wir jetzt hier noch sowas wie eine kurze Verabschiedung.
Gern.
Ich finde, dass du, hast du kurz überlegt, ob du in die Unterhaltung gehst? Weil ich finde, dass du ein so lustiger Mensch bist, wenn du das möchtest.
Ah, danke schön. Ich hatte jetzt gehofft, dass du fragst, hast du kurz überlegt, ob du Musikredakteurin werden willst? Weil ich das Gefühl hatte, ich war mit meiner Musikauswahl hier, bin ich ganz gut angekommen.
So. Da hätte ich, glaube ich, lieber so gesagt, doch noch Schreinerin oder Tischlerin.
Hättest
oder so.
Aber na klar,
du bist ja zu allen Seiten offen. Man kann immer wieder was Neues ausprobieren. Wir wissen sowieso nicht, die künstliche Intelligenz, machen wir uns nichts vor.
Irgend so ein
Roboter spricht über nächstes Jahr hier unsere Podcasts. Da müssen wir uns das eh überlegen. Also, diesen Podcast Politik mit Anne Wild, das wissen wir, sind jetzt alle konditioniert. Donnerstag um 12 kommt immer die neue Episode. Ich sehe da ein Nicken. Ich bin sehr glücklich mit diesem Publikum.
Hast du gut gemacht.
Bitte. Und da du ja auch Produzentin bist, ich will das zumindest nicht ungefragt lassen. Gibt es noch irgendeine andere Sache, die du uns hier so zuwerfen willst, die dir vorschwebt? Ein Ziel, ein Wunsch, ein Traum?
Nein, im Moment bin ich wunschlos glücklich, muss ich sagen. Und ich kann jetzt nicht schon wieder was Neues anfangen. Also das war jetzt schon.
Nein, du bleibst ja dabei. So ein Podcast.
Ach so, noch zusätzlich.
Ja, natürlich.
Ja. Also donnerstags und freitags, da hatten wir ja mit angefangen, mache ich ja Erledigungen. Am Wochenende habe ich frei,
so gesehen, was soll ich jetzt noch machen? Also von Montag bis Mittwoch den Pott, nee, das wird zu viel.
Ich verstehe, absolut, du hast total recht. Also freuen wir uns über das, was du machst, solange es dir so viel Spaß macht und so inspirierend ist und auch so die Welt zu einem besseren Platz macht, weil sie uns Sachen erklärt, diese Arbeit, die du jetzt machst, wirklich. Also vielen Dank, dass du an diesem wichtigen Sonntag, wir haben jetzt gar nicht über aktuelle politische Dinge gesprochen, warum auch, sie fliegen uns so oder so um die Ohren und dann müssen wir gucken, wie wir das handhaben und werden wahrscheinlich auch die ganze kommende Woche mit diesem Thema, wir werden länger mit diesem Thema leben müssen, so oder so. Okay, dir danke ich, dass du so ein toller Gast warst und Ihnen und euch danke ich, weil ihr so tolle Gäste hier auch wart, wirklich. Vielen herzlichen Dank, es hat so viel Spaß gemacht, hier zu sitzen. Danke. Und vielen Dank auch an die Technik. Ich weiß, das ist jetzt alles total auf Zuruf gewesen und wir hatten es ganz anders abgesprochen, wie es laufen wird. Danke, dass ihr so spontan und flexibel reagiert habt, wie wir das vom RBB kennen. Danke. Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.